keine Angst, nicht von meiner Hochzeit, sondern auch eine Begebenheit, die 40 Jahre zurück ist. Vor 40 Jahren hat die Bundesrepublik Deutschland, damals noch ohne die neuen Bundesländer, beschlossen, die erste Probebohrung in Gorleben zu tun. Gorleben, der Ort, der mal geplant war als atomares Endlager für Deutschland. Und ich weiß nicht, wer von euch alles das dann beobachtet hat, was dann losging. Wie sich Leute an Schienen gekettet haben und versucht haben, diese Castor-Behälter aufzuhalten. Also da war schon was los. Wo dann die grüne Regierung rankam, war das plötzlich alles nicht mehr richtig, sich ranzuketten. Da durften die Castoren dann fahren. Und heute redet kaum noch jemand davon. Aber ich glaube, das wird demnächst wieder ein Thema, weil bis 2022, also in 2 Jahren, soll endgültig ein Endlager gefunden werden. Wozu ist denn das überhaupt notwendig? Wozu brauchen wir eine Endlagerung? Nun, wir sind ja schon in Deutschland ein Stück spannend drauf. Wir produzieren Atommüll und Atomsachen sind nicht nur schlecht. Ich könnte mir schlecht vorstellen, wie heutzutage Medizin ohne diese Möglichkeit, mit Atomspaltung umzugehen, mit Radioaktivität umgehen zu können, wie manchen Menschen nicht geholfen werden könnte, wo das heute möglich ist. Also nicht alles ist immer schlecht, aber trotzdem, und ich hoffe, es wird gesehen, und trotzdem ist das so eine Nummer mit dem Müll. Wie gehen wir mit solchem Müll um? Nun, Atommüll hat ja noch eine besondere Dimension von Müll. Ich habe mal eine Statistik mitgebracht, und zwar wird hochgerechnet bis zum Ende des Zeitalters von Atomkraftwerken in Europa eine Menge an Atommüll da sein von 6,6 Millionen Kubikmeter. Darauf entfällt auf Deutschland 545.000 Kubikmeter Atommüll. Und wir steigen 2022 aus. 545.000 Kubikmeter. Nun ist das eine Summe oder eine Zahl, mit der können wir vorstellungstechnisch sehr wenig anfangen. Ich habe euch mal was mitgebracht, und zwar so ein Eisenbahnwaggon. Das ist ein zweiachsiger Drehschieber-Seitenladenwagen der Bauart FCS 092. Ich hoffe, für die Eisenbahn habe ich das jetzt richtig gesagt. Und der hat ein Fassungsvermögen von 40 Kubikmetern. Wenn wir jetzt mal einen Zug bauen würden, wo der ganze Atommüll reinpasst und beim Globusparkplatz anfangen würden, dann bräuchten wir davon 13.625 Waggons. Um sich das mal vorzustellen, das wäre also Zwickau-Globus angefangen, dann die B93 auf die A4 bis Erfurt und in Erfurt dann ein Stück durch Erfurt durch bis auf die A71. Also Waggon an Waggon, so eine lange Kette würde das sein, wie auf der Karte, vielleicht könnt ihr es sehen. Das ist für mich schier unvorstellbar. Und wohlgemerkt, wir produzieren diesen Müll und wissen noch nicht, wie wir ihn wieder loswerden. Noch eine andere Zahl, wir haben ja nicht nur Atommüll, sondern jeder Mensch produziert ja auch Abfall. Und zwar in Deutschland pro Kopf 681 Kilo pro Jahr. Wenn man das wieder in Kubikmeter umrechnet, sind das 5 Kubikmeter oder anders gesagt 41, dann aber richtig gefüllter 120 Liter Müllsäcke, die wir also pro Kopf produzieren. Also das Kind mit seinen Windeln, genauso wie der Rentner mit den Sachen, die er praktisch an Abfall produziert. Das ist also ungefähr so ein Berg, den wir haben. Ja, wie gehen wir mit Müll, wie gehen wir damit um? Nun ist es ja nicht nur so, dass der Müll dann irgendwo in den Mülltüten kommt und die Müllsäcke und Viola sich freut und das dann ordnungsgemäß, und ich nehme an, die machen das ordnungsgemäß, entsorgt. Es kommt ja nicht aller Müll bei Viola an, sondern ein Großteil von dem Müllplastik landet bei uns in den Flüssen und das sammelt sich irgendwann mal im Meer an Und wir haben jetzt in den Weltmeeren schon einen Plastikmüllteppich, der die Fläche von 5-mal der Bundesrepublik Deutschland einnimmt. Also Bundesrepublik Deutschland, Grundfläche mal 5, das ist die Fläche, die wir auf den Weltmeeren schon mit Plastik zugemüllt haben. Und Wissenschaftler sagen, dass es ungefähr noch 10 Jahre dauert, dann gibt es auf den Weltmeeren in Kilo gesprochen mehr Plastik wie Fische. Nun könnte man natürlich sagen, was geht mich das an? Wie gehe ich denn damit um? Kann ich denn überhaupt was verändern daran? Muss ich da was dran ändern? Hilft mir da in Laden, wo ich ohne Verpackung einkaufen kann, wirklich weiter? Ändert das an der Menge was? Wir bezeichnen es einfach manchmal als Stück als Umweltsünde und sind ganz schnell damit fertig, dass wir sagen, Atommüll gehört in irgendeinen Berg und Abfall halt auf die Deponie. Apropos Deponie. Ich habe euch mal ein Bild von einer Deponie mitgebracht, und zwar einer Deponie ganz in der Gegend hier in Leipzig, der Deponie Möckern. Das ist praktisch die Deponie, wo dieser DDR-Abfall aus der Region Leipzig hingekommen ist. 2000 hat man gesagt, irgendwie müssen wir das in den Griff kriegen, hat das zu einem großen Berg zusammengeschoben, das ist der Berg, Plastikfolien drüber gedeckt und dann bis zu 3 bis 4 Meter Mutterboden aufgeschüttet und dann war Bäumchen drauf gepflanzt, ein Teich dran angebaut und jetzt ist das ein Naherholungsgebiet. Und das ist doch schön. Sieht jetzt so aus. Ich habe mal ein Bild mitgebracht vom vorigen Jahr im Herbst. Es ist doch eigentlich eine Lösung. So könnten wir mit Müll umgehen. Wir versenken das einfach irgendwo und irgendwie. Und dann ist es weg. Erledigt. Nicht mehr gesehen, aus den Augen, aus den Sinn. Es brauchen ja auch schließlich Leute, die gerne was ausgraben. Und daraus mal Schlüsse ziehen, wie jemand gelebt hat, in ein paar Jahren auch noch mal ein bisschen Nahrung. Die können sich in Möckern dann gut austun. Wie ist denn das? Wie gehe ich denn mit meinem Müll um? Nun, ich möchte ein Beispiel erzählen, das stammt aus der Bibel. Das ist so, dass wir ja nicht nur Müll haben, der hier so körperlich mich immer so ein Stück bekleidet und den wir ja alle irgendwie haben, sondern es geht ja auch so, dass wir irgendwie in uns drin manchmal so ziemlich zugemüllt sind. Und es macht immer Sinn, wenn man bei solchen Sachen mal in die Bibel reinschaut. Und ich möchte euch von einem König erzählen, König David. Der war schon gesegneter Mensch, der war zum König gesalbt. Da gab es noch den Vorgängerkönig, den Saul. Und das war ein König nach Gottes Willen. Also Gott hat gesagt, das ist ein König, der gefällt mir. Und er hat irgendwann auch mal die Regentschaft bekommen, sitzt nun auf seinen oder in seinem Palast in Jerusalem und eigentlich hätte er dort gar nichts verloren gehabt, weil eigentlich war Krieg. Und da gehört ein König an die Front, nämlich in die erste Reihe. Aber David hat das mal nicht so genau genommen. Er hat gesagt, Mittagsschlaf ist was Schönes und das will ich täglich machen und die Matratze auf dem Kriegslager ist ein bisschen hart, deshalb bleibe ich zu Hause. Der hat sich also mittags hingelegt und hat Mittagsschlaf gemacht und den sehr ausgiebig. Und wo er wieder aufgewacht ist, da war der Tag so ziemlich rum. Da hat er gesagt, was machen wir denn mit dem angebrochenen Nachmittag? Irgendwelches Zeug anzufangen lohnt nicht mehr. Ich gehe mal ein Stück auf meiner Terrasse spazieren. Und auf der Terrasse spazieren bedeutete damals, der Palast hatte ein Flachdach und da gab es die Terrasse auf dem Dach. Dazu hatte er noch einen guten Überblick über die Stadt und geht dort spazieren, auf seiner schönen Dachterrasse. Und dann guckt er so ein Stück über die Brüstung und schaut daher, das sieht er, die schöne Nachbarin. Er hatte nämlich eine Nachbarin, die heißt Bathseba, das wusste der in dem Augenblick noch gar nicht. Deshalb hat er erst mal einen Diener geholt und hat gesagt, wer ist denn die schöne Nachbarin? Und der Diener hat sich erkundigt, hat gesagt, das ist die Bathseba, das ist die Frau deines guten Freundes Uria. Nun müssen wir wissen, Uria war jemand, der ist mit David in der Zeit schon unterwegs gewesen. Da ging es David noch nicht so gut. Da war er auf der Flucht vor dem König Saul. Und es wird berichtet, dass Uria einer der 30 Kriegshelden war. Die standen also ganz eng David zur Seite und haben ihn an allen Ecken und Enden geholfen und manchmal auch richtig aus der Patsche rausgehauen. Und der wohnte, wie das bei Freunden üblich ist, in der Nähe des Freundes, nämlich im Nachbarhaus vom Palast. Der war aber dummerweise mit an der Front. Der war also mit unterwegs und Bathseba war allein zu Hause. Und nun wissen wir nicht, warum die das gemacht hat, aber es wird in der Bibel beschrieben, die hat gebadet. Nun macht man das hin und wieder mal, aber sich nackt ausziehen und am Brunnen baden, wo die doch weiß, dass der Balkon des Königs gute Einsicht dorthin gibt. Das war bestimmt damals auch nicht normal. Nun gut, wir wissen nicht, ob sie da in dem Moment gar nicht dran gedacht hat. Die Bibel lässt das offen. Aber auf alle Fälle macht sie das. Sie badet also dort nackt. David sieht sie, erkundigt sich, wer sie ist und sagt, die könnte mir gefallen für einen One-Night-Stand. Und er bestellt sie her. Die Bibel sagt nichts dazu, ob das freiwillig passiert ist. Jedenfalls schlafen die beiden miteinander. Die Nacht ist vorbei, Bathseba geht heim. David ist in seinem Palast. Und ein paar Wochen später muss die Bathseba den David was beichten. Die schickt also keine SMS, keine WhatsApp, sondern die schickt ihren Diener zu David und sagt, ich bin schwanger. Nun ist das erstens mal peinlich. Das wäre es heute. Es wäre auch heute nicht in Ordnung. Und keiner von uns würde sagen, dass das okay ist, vom Bauchgefühl schon. Aber damals war sowas mit der Todesstrafe belegt. Also die Folge von Ehebruch, weil das war es nun einfach mal, ist, dass beide hätten gesteinigt werden müssen. Das wusste natürlich David ganz genau. Und deshalb sagt sich David, wir müssen da was arrangieren. Das darf nicht an die große Glocke gehängt werden. Und wir müssen das Kind irgendwie meinem Freund, den Uria, unterjubeln. Und deshalb gibt es für Uria Heimaturlaub. Er wird also von der Front nach Jerusalem geholt. Und David fragt ihn aus, wie die Kriegssituation ist, wie die Schlachten laufen. Und Uria berichtet das. Und dann ist es schon abends spät. Und David sagt, weißt du was, heute den Transport rückzumachen musste nicht. Geh mal schön nach Hause, ruh dich aus, begrüß mal deine Frau, sag ihr mal einen schönen Gruß, ich gebe ihr noch mal ein Begrüßungsgeschenk mit. Er packt also ein paar Sachen zusammen, dass die einen schönen Abend zusammen haben und schickt Uria zu seiner Frau. Und Uria ist so fair zu seinen 29 anderen Helden, die an der Front sind, dass er sagt, also ich nutze dieses Privileg nicht, jetzt zu Hause zu sein, mit meiner Frau einen schönen Abend zu haben, mit ihr zu schlafen. Nein, ich schlafe bei den anderen Soldaten, die zur Bewachung des Palastes sind. Er geht zu den Knechten und schläft dort. Am nächsten Tag fragt David nach, und wo war Uria? Der war bei den Knechten. Dumm gelaufen, oder? Aber David bleibt dran. Er sagt, gut, wenn das nüchtern nicht funktioniert, dann gebe ich denen noch einen Tag länger Heimaturlaub und dann tun wir heute Abend mal einen richtigen Bechern und dann wird das schon funktionieren, dass er so gerade noch torkelnderweise nach Hause kommt. Dann geht er nach Hause, die Schritte lenken dann schon den Weg und dann schläft er mit seiner Frau, zumindest vielleicht denkt er es, vielleicht weiß er es hinterher auch nicht mehr und das Kind ist ihm untergejubelt, aber das funktioniert genauso wenig. Uria geht wieder nicht heim. Wieder nicht funktioniert. David sagt, na gut, da müssen wir härtere Bandagen anlegen. Also wenn ich den nicht zu seinem Glück zwingen kann, dann muss er weg. Es ist einer seiner guten Freunde. Es ist einer, mit dem er viele Jahre zusammen durch dick und dünn gegangen ist. Und er schreibt an den Heerobersten einen Brief, den Uria ihm überbringen soll, wo drin steht, pass auf, wenn der wieder ankommt und es wird wieder die Schlacht ist wieder richtig im Gange, dann stellst du den an die Stelle, wo die Chance besteht, dass der Gegner stark ist. Und dann, wenn die Kampf richtig tobt und wenn es Mann gegen Mann richtig hart ist, wo man seinen Nachbarn Vertrauen braucht, damit er ihnen rechts und links Freiheit bietet oder Schutz bietet, dann sagst du den Leuten, die rechts und links neben Uriah kämpfen, die sollen die Flagge machen. Zieht euch zurück. Und genauso läuft die Nummer ab. Die Leute rechts und links, die neben Uriah kämpfen, die greifen plötzlich den Rückzug, ohne dass Uriah Bescheid weiß, und Uriah fällt in der Schlacht. Die Nachricht kommt zu David. Die Nachricht kommt zu Bathseba, die jetzt Witwe ist. Die ist noch ein Stück alleine zur Zeit der Trauer, und wo das vorbei ist, heiratet sie David als nächste Frau. Decke drüber, oder? Keiner hat es gemerkt. Alles gut gelaufen. Nochmal Glück gehabt. Wie ist das mit Möcker? 3 Meter Dreck drauf, ein paar Bäume drauf pflanzen, einen See anlegen, ein paar Wege machen, Naherholungsgebiet, Jogger freuen sich, Natur freut sich, alles gut. Nun, alles gut war noch längst nicht, weil Möckern, das ist dort nicht richtig gut gegangen. Johannes R. Becher hat mal einen guten Satz gebraucht, der hat gesagt, jeder, also jeder Mensch hat irgendwo eine Leiche im Keller. Also irgendwo was, was nicht rauskommen darf. Bei den Müll- und Möckern ist es genau das Gleiche. Jetzt sind nämlich Schilder aufgestellt. Da steht drauf, betreten verboten, Lebensgefahr. Ja, wieso ist denn jetzt dort betreten verboten, Lebensgefahr? Nun, wenn wir genau hingucken, da pimmt überall Müll hoch. Und das sind ist nicht Müll von Spaziergängern, die also was einfach in die Büsche geschmissen haben, sondern da finden wir Anti-Rost-Spray aus DDR-Zeiten und Polsterreinigungsmittel aus DDR-Zeiten. Das Zeug pinnt einfach aus den Boden irgendwie durch die Folie und 2 Meter Dreck nach oben und macht plupp und es ist da. Und jetzt ist die Gegend gesperrt, weil keiner weiß, was unter der Folie los ist und wieso an allen Ecken und Enden der Müll hochkommt. Da denkt man nun, man hat eine Lösung für das Müllproblem in Leipzig. Und dann stellt sich heraus, nichts da, das Zeug poppt einfach wieder hoch. Wisst ihr, das ist genauso wie mit dem Müll hier drin. Der ist ein Stück unter Wasser, aber irgendwann macht das plupp und es ist wieder hoch. Und dann kann ich das tatschen und unterputschen, das kommt immer wieder hoch. Permanent haben wir also mit Müll zu tun und wir kriegen es irgendwie nicht versteckt und geregelt.
Einen Moment, mein lieber Thomas, du kannst gleich weiter planschen hier, aber ist es in eurem Sinne, dass er erstmal diese Last hier, diese Kraxe mal hier einfach mal los wird? Oder hier, ich sehe ja schon blau vor Augen und das ist doch ein Bild des Erbarmens, wie der arme Mann hier rumzieht. Es gibt nämlich eine Möglichkeit, wo man das gut hinlegen kann. Und das ist nämlich im Hintergrund, schau doch mal hier, der Balken, der Senkrechte und der Quer, das Kreuz, da leg das da einfach hin. Da wirst du auch nächste Nacht besser schlafen. Du kannst das loswerden. Ja?
Also du glaubst, ich habe mich eigentlich schon ein Stück dran gewöhnt und jeder hat ja seine Leiche im Keller. Ja. Und
so. Aber das merkst du nächste Nacht, was das dann mit dem Rücken macht.
Du bist der Meinung, ich kann das also einfach
dahin hauen.
Einfach so hier?
Einfach hinhauen.
Ist das dein Ernst?
Und wir machen keine Erde drüber.
Gut, okay, dann
versuch's mal. Hört sich gut an.
Ja, also ich mache das wirklich.
Nee, so ist das ja auch gedacht.
Okay.
So, und fühlt sich gut an.
Ja, schön, danke. Ja,
bitte.
Ja, David hat diese Last noch auf den Buckel. Der ist nämlich nicht einfach so locker drauf, sondern das pinnt den schon an. diese Nummer, die er durchgezogen hat mit Bathseba und Uria. Und dann kommt noch dazu, dass Gott ihn durch den Propheten wissen lässt, dass er das mitgekriegt hat und dass das Folgen hat. Und in dieser Situation schreibt David einen Psalm. Und ich möchte einfach mal zwei Verse aus diesem Psalm lesen. Bibelkenner werden wissen, dass ich von dem Psalm 51 rede. Und zwar sagt dort David Folgendes im Vers 3. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und lösche mein Vergehen aus. Wasche meine Sünde ganz von mir ab, reinige mich von meiner Schuld. Ja, ich erkenne meine Vergehen, meine Sünde ist mir stets gegenwärtig. Meine Sünde ist mir stets gegenwärtig. Vers 10, lass mich doch wieder Fröhliches hören und gib mir meine Freude zurück. Ja, David hat seine Freude verloren. Wie ist das, wenn ich an mein Leben denke, an meinen Müll, der mich runterschnürt, den ich mit mir rumschleppe, an meine Leiche im Keller, von der keiner was weiß? Wie ist das mit den Sachen, die doch nur mich was angehen? Ich bin doch auch nur ein Mensch, ich bin doch nicht schlechter wie alle anderen und wenn die anderen mal nachgucken, die sind doch viel schlechter und trotzdem drückt es mich runter. Ich habe die Freude verloren, sagt David. Augenscheinlich hat er keine Freude mehr gehabt in der Situation. Augenscheinlich hat er ein schlechtes Gewissen gehabt, denn es seine Frau Bathseba und in der Bibel wird sie immer auch danach als Frau des Uria bezeichnet. An keiner Stelle sagt Gott in seinem Wort, es ist jetzt die Frau von David, es bleibt die Frau von Uria, wenn er seine Frau mit den dicken, oder die Frau des Uria mit dem dicken Bauch mit seinem Kind sieht. Keine Freude, ich habe meine Freude verloren. Und er betet in dem Vers 10, Gott, gib mir meine Freude zurück. Gib mir doch meine Freude zurück. Ich habe satt, diesen Rucksack mit mir rumzuschleppen. Ich gehe dran kaputt. Und ganz egal, wie ich es mache, das Zeug klebt. Das kommt wie so ein Magnet immer an mir rangepappt. Ich kann das verstecken. Und wenn ich mich mal nicht mehr drum bemühe, dann tschapp, ist es wieder da. Es lässt mich nicht in Ruhe. Gibt es denn wirklich eine Möglichkeit, Freude wieder zu haben? Und David betet weiter im Psalm, lösche meine ganze Schuld aus. Ja, wie soll das gehen? Wie kann es funktionieren, dass irgendwie Gott Schuld auslöscht? Wie kann das funktionieren, dass Gott meine Schuld ausgelöscht hat und dass er deine Schuld auslöschen will? Ist das nicht einfach ein religiöser Verschiebebahnhof? Liebe Freunde, wenn es nur ein Verschiebebahnhof wäre, wenn es wirklich nur so wäre, irgendwo hinkippen, 2 Meter Dreck drüber und einen Baum drauf pflanzen, stände ich nicht hier, weil ich mit mir zu tun hätte. Es gibt eine Lösung für mein Problem. Es gibt eine Lösung für dein Problem. Es gibt die Lösung für das Problem von uns allen Menschen. Und damit meine ich nicht unseren Müll, den wir täglich produzieren, sondern damit meine ich den Müll, den wir immer in uns drin haben. Den Müll, den wir fabriziert haben. Die Schuld, mit der wir umgehen und die an uns klebt und die immer wieder hochkommt. Gib mir meine Freude zurück, lösche meine Schuld aus. Wie ist das bei David gewesen? Wie hat er das hinbekommen? Wie geht das Schuld auslöschen? Nun, das wird beschrieben in dem Buch, wo die Geschichte von David erklärt wird in dem Geschichtsbuch 2. Samuel 12, Vers 13. Das möchte ich lesen, diesen einen Vers. Da kommt genau diese Frage bei David hoch, in dem Situation, wo der Prophet Nathan da ist, der ihm Gottes Botschaft mitgeteilt hat und hat gesagt, Gott sieht die Schuld, David, und du kommst aus der Nummer nicht raus. Du bist schuldig vor Gott. Und da sagt David Folgendes im Vers 13. Ich habe gegen Gott gesündigt. Ich habe gegen Gott gesündigt. Das ist mutig, oder? Dazu gehört eine Menge Mut, sich hinzustellen und zuzugeben, jawohl, ich bin schuldig, ich habe den Fehler gemacht. Nicht der andere, nicht mein Ehepartner, nicht meine Kinder, nicht meine Großeltern, nicht meine Eltern, nicht die Gesellschaft, nicht die Umstände, sondern ich bin schuldig. Darauf wartet Gott. Er wartet darauf, dass du dich schuldig bekennst, weil jeder Mensch vor Gott schuldig ist. Gott sagt in seinem Wort, wer die Sünde bekennt, dann ist Gott treu und gerecht, dass er die Sünde vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also das heißt nichts anderes, dass sauber gemacht wird. Das heißt nichts anderes, dass die Schuld endgültig weg ist, dass sie nicht wieder unter den Teppich gekehrt wird, dass sie nicht unter Wasser gedrückt wird, sondern dass sie weg ist. Und zwar für alle Zeit und Ewigkeit weg ist. Gott sagt, so weit der Osten ist vom Westen. Also ihr könnt ja mal euch auf den Weg machen nach dem Osten. Ich wünsche euch eine gute Reise und irgendwann sehen wir uns wieder. Habt ihr die Erde umrundet und seid immer noch nicht im Osten angekommen? Weil es gibt kein Ost- und kein Westpol, es gibt nur Nord- und Südpol. Aber man kann niemals im Osten oder im Westen ankommen. Und Gott sagt, so weit das entfernt ist, also unendlich weit, so weit habe ich die Schuld von dir abgetrennt und habe sie weggetan. Er sagt, so ich habe die Schuld in die Tiefen des Meeres versenkt. Kein Hochseefischer kommt dort wieder ran. Das ist weg für alle Zeit und Ewigkeit. Also endgültige Schuldentsorgung, endgültige Müllentsorgung funktioniert bei Gott. Und funktioniert nur bei Gott. Und das war schon immer so, schon vor 2000 Jahren, wo reichlich 2000 Jahre, wo die Geschichte gespielt hat, wo die Begebenheit war. Deshalb kann auch Gott durch Nathan eine Zusage an David machen. Und er sagt, so hat auch Gott deine Sünde weggenommen. So hat auch Gott deine Sünde weggenommen. Lösche meine ganze Schuld aus. Auf diese Bitte hin kommt Gott mit der Reaktion und sagt, deine Schuld nehme ich weg. Es hat jemand dafür bezahlt, Jesus Christus. Deshalb haben wir hier das Kreuz. Theorie, eine schöne Begebenheit von vor 2000 Jahren oder heute noch real. Ich habe dazu jemanden hier, der will uns das erzählen. René, kommst du mal nach vorn? Und das hat den Beifall verdient, weil das ist mutig, hier hochzukommen. René, du hast ein Leben, was schon begonnen hat, bevor du Christ geworden bist. Kannst du da was davon erzählen?
Das ist richtig, Thomas. Ich war überrascht, wo du mich vor 2 Wochen angerufen hast und mich gebeten hast, zu dem Thema ein Zeugnis abzugeben. Natürlich habe ich erst mal überlegt, bin ich da geeignet, bin ich der Richtige? Aber nach 2 Tagen dachte ich, René, mit 49 hast du schon so viel erlebt und man kann es auch in der Gemeinde und vor Leuten, die auf dem Weg sind, auch mal preisgeben. Also mein Leben war nicht immer mit Gott und ich war nicht immer mit Gott unterwegs. Aber ich war beruflich erfolgreich, habe eine glückliche Familie, habe 2 gesunde Kinder. Also war ich der Annahme, dass mein Leben perfekt ist. Aber mein Leben war nicht perfekt. Ich war getrieben von Angst. Ich war getrieben von Ehrgeiz im Beruf und Probleme, die ich selber hatte, projizierte ich auf meine Familie. Also meine Frau hatte viel mit mir zu ertragen, meine Kinder konnten mir es eigentlich nie so richtig recht machen. Und es waren dann im Prinzip Momente, wo meine Familie sich schon von mir abgewendet hatte und ich eigentlich immer mehr dem Alkohol verfallen bin. Es war teilweise so, dass ich dann früh im Büro schon angefangen habe, was zu trinken, um einfach den Tag so durchzustehen. Und hatte eigentlich gedacht, okay, das ist so. Aber es war wieder mal so ein Moment, wo ich meine Familie stark gekränkt hatte. Der Alkohol gab sein Nötiges dazu. Und plötzlich standen 2018 2 gute Geister aus der Familie, aus der Gemeinde hier bei mir im Haus und wollten mit mir einfach mal sprechen. Sie wollten mit mir sprechen über mich, über mein Leben, was ich für Ziele habe, was vielleicht meine Probleme sind und erzählten mir was von Gott. Natürlich kannte ich Gott, ich ging ja auch hin und wieder in die Kirche, aber so richtig verstanden habe ich nicht, um was es da ging. Und es waren interessante Gespräche und es ergab sich, dass der Peter, was jetzt auch mein Patenonkel mittlerweile ist, mein Büro in Augenschein nahm, meinen Rechner anmachte und sagte, deinen Terminplan mache ich jetzt mal. Und so hatte ich eigentlich die ersten 10 Termine mit Gott. So hat es bei mir angefangen. Also das hieß Alpha, 10 Wochen mittwochs, eigentlich bin ich dienstags, mittwochs immer auf Dienstreisen. Also ging es schon mal los, alles umzuplanen und neu zu ordnen. Also die ersten Abende haben begonnen. Ich lernte neue Leute kennen. Natürlich alle freundlich, zuvorkommend, gesprächsoffen. Eigentlich alles, was ich gar nicht wollte, weil ich eigentlich das Leben mit mir immer selbst ausgemacht hatte. Im Nachhinein betrachtet ist es natürlich ein Fehler. Ne? Und während der Zeit bei Alpha haben wir natürlich viel gesprochen über Gott, über Vergebung, über Familie, über Liebe. Und irgendwann habe ich natürlich auch angefangen zu beten und habe gedacht, Gott, also wenn es dich gibt, das Thema Alkohol wäre vielleicht ein Thema, das könntest du eventuell bereinigen. Und schön wäre es natürlich, wenn meine Familie noch zu mir stehen würde wieder. Denn es war ja mittlerweile so weit, dass meine Familie ausgezogen ist. Ich lebte alleine im Haus und der Alkohol hat sich im Prinzip noch nicht verbessert. Und wo ich dann merkte, dass Gott was mit mir macht und ich auch viel Zusprache von der Gemeinde und von Freunden dann bekam, spürte ich schon die ersten Veränderungen.
Ja, was hat bei dir den, oder was, du hast dann dein Leben Jesus übergeben, was hat sich danach bei dir geändert?
Also nachdem ich natürlich merkte, dass Gott an mir was liegt und ich das Thema Alkohol, das wirklich bei mir ein großes Thema war und eigentlich aus meinem näheren Umfeld niemand mehr dran geglaubt hat, das aus eigener Kraft in den Griff zu kriegen, sondern eher therapeutisch mittlerweile behandelt werden sollte, plötzlich kein Thema mehr war und auch meine Familie mir gegenüber wieder vollkommen offen gegenüber trat, gab es für mich nur ein Ziel und das war eigentlich Gott nachzufolgen, sodass ich dann im Oktober 2018 mich dann auch schlussendlich taufen ließ, um das Leben mit Gott wirklich festzumachen. Und ich bin Peter und Angela Müller sehr dankbar, mich da begleitet zu haben. Und ich bin natürlich auch meiner Frau und meiner jüngsten Tochter, natürlich auch meiner großen Tochter, die jetzt zwar nicht mit hier ist, auch sehr dankbar, dass ihr mir in der Zeit zu mir gestanden haben und mich nicht aufgegeben haben. Und ich weiß auch, dass viele hier aus der Gemeinde für uns und für mich gebetet haben. Und ich denke, Gebet ist das Wichtigste.
Peter, vielen, vielen Dank. René, Entschuldigung, René. Ja, danke. Die Geschichte in diesem Buch, hochaktuell heute, oder? Wir sehen es, es funktioniert genauso heute. Wir können also auch heute in unserem Leben endgültig sauber machen. Wir können also Jesus Christus, Gott sagen, mach bei mir meinen Müll weg. Ich bin schuldig. Und wenn ich einmal sicher weiß und einmal hundertprozentig weiß und zusagen kann, ist das jedem, der das aufrichtig will, der aufrichtig betet, Herr Jesus Christus, vergib mir meinen Müll. Bring das in Ordnung, schaff das weg. Dann nimmt Jesus den Besen und kehrt den Müll weg. Und zwar radikal und endgültig. Die Frage, mit der du heute gehst und die ich dir nicht ersparen kann, willst du das? Die einzige Frage, die du beantworten musst, will ich das? Dass das Realität ist, haben wir gehört. Das sagt Gott in seinem Wort, das können wir heute erleben. Die einzige Frage ist für dich, will ich das? Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du für meine Schuld gestorben bist. Auch wenn wir das nicht bis ins Kleinste verstehen, dürfen wir das annehmen und dürfen dir danken, dass du diesen Müll in unserem Leben entsorgst, wenn wir das wollen, endgültig. Herr, du kannst den Mut schenken, sich hinzustellen und zu sagen, ich bin schuldig, weil du die Strafe dafür getragen hast. Vielen Dank dafür. Amen.